Jesus, du des Lebens Herr, wir wollen hören, was du sagst. Rede, Herr, rede, Herr, rede nun zu uns. Amen. Glaube, der wehtut. Was für eine Geschichte. Mitten aus dem Leben Abrahams, es gibt ja vieles vorher, es kommt noch einiges nachher. Glaube, der wehtut. Glauben und Leben zwischen Lachen und Weinen. Zwei Menschen tuscheln auf der Straße miteinander. Der eine sagt zur anderen: Hast du schon gehört? Meyers Tochter da drüben geht ins Ausland, um Gesang zu studieren. Nein, sag bloß, woher hat sie denn so viel Geld? Das haben die Nachbarn gesammelt, seit sie auf dem Balkon probt. Zum Glück nur ein Witz. Ja, zum Glück ist das nur ein Witz. Aber wenn es wahr wäre, sollte man dann lachen oder weinen? Die Bibel berichtet uns über ganz andere Situationen, die kein Witz sind. Von Menschen, bei denen Freude und Leid, Lachen und Weinen oft sehr eng miteinander verwoben sind und zum Leben dazugehörten und das Lachen ohne das Weinen gar nicht zu verstehen war. Vielleicht entdecken wir das manchmal auch bei Wachstum, bei den Wachstumsringen, die wir bei Bäumen erkennen. Sie erzählen die Lebensgeschichte von Bäumen und manchmal erkennt man, wo Äste reingewachsen sind. Auch die Bibel berichtet von Wachstumsprozessen, von Reifung. Denn sie sind immer Reifung im Leben einzelner Menschen. Und wir wollen uns anschauen, was diese Wachstums- und Reifungsprozesse aus ihnen gemacht haben. Darum ein erster Gedanke zu dem, was wir eben im Text gehört haben. Glauben, Leben, Reifen geschieht nicht ohne Schmerzen. Glauben, Leben und Reifen geschieht nicht ohne Schmerzen. Der Glaube leidet an Verheißungen, die sich nicht im Alltag erfüllen. So war es bei Abraham. Der Glaube leidet an Verheißungen, die sich nicht im Alltag widerspiegeln. Sicherlich hat Abraham mehr als einmal Gott sein Elend geklagt, Kinderlosigkeit. Nun war er 10 Jahre lang im Land der Verheißung, hat er alles Alte zurückgelassen, doch die Verheißung, die Gott ihm mit auf den Weg gegeben hatte, hat sich nicht erfüllt, kein Kind. Und dann diese Erinnerung, auf Gottes Ruf hin habe ich alles zurückgelassen, alles aufgegeben. Auf seine Verheißung habe ich vertraut. Doch, was bleibt? Wo bleibe ich? Wer wird einmal all das erben, was ich besitze? Der Glaube leidet an Verheißungen, die noch nicht Wirklichkeit geworden sind, die nicht in Erfüllung gegangen sind. Wie gehen wir um? Wie gehst du um? Mit Misserfolg, mit dem Warten im Blick auf unser Leben, auf den Glauben? Berufswahl unter Gebet, aber nun nur noch Schwierigkeiten. Eltern oder Kinder, die schwierige Wege gehen, nicht gläubig sind, finanzielle Engpässe, Krankheitsnöte. Was machen sie mit uns? Wie gehen wir damit um? Und das Nächste, der Glaube leidet auch durch eigenmächtiges Nachhelfen. Es ist eine große Versuchung, Gott nachhelfen zu wollen, der Verheißung nachzuhelfen, die Schmerzen verändern zu wollen, Das haben wir gehört im Kapitel 16. Da schlug Sarah ihrem Mann vor, der Herr hat mir keine Kinder geschenkt, aber nach dem geltenden Gesetz kannst du mir durch eine Sklavin Kinder schenken. Ich habe doch eine ägyptische Sklavin, die heißt Hagar, ich überlasse sie dir. Vielleicht wird mir durch sie ein Kind geboren. Abraham war einverstanden. Unverfängliche Wege auf den ersten Blick. Aber worin enden sie? Wie viel Leid ziehen sie nach sich? Unverfängliche Wege werden dann zur Sünde, wenn sie nicht Gottes Wege sind. Aus den Spannungen des Glaubens auszubrechen, geht nicht, ohne dass sie Schmerzen nach sich ziehen. Die scheinbare Lösung der Glaubenskrise erfolgt hier durch einen gesellschaftlich akzeptierten und erlaubten Weg. Aber der Riss, den der Glaube erleidet, das Misstrauen, das Gott gegenüber wächst, hinterlässt bleibende Spuren und prägt auch zukünftiges Handeln und zukünftigen Glauben. Sünde, das heißt ja, das Ziel verfehlen, Hamartia, an Gott vorbeileben, kann dann leicht auch zur akzeptierten Handlungsweise werden. Und darauf folgt ein Dilemma. Es wird noch schlimmer. C. Der Glaube leidet durch eine Kettenreaktion der Alternativen. So viele Möglichkeiten haben wir, dem ja zu entkommen. Abraham schlief mit Hagar, sie wurde schwanger. Als Hagar wusste, dass sie schwanger war, sah sie auf ihre Herrin herab. Da beklagte sich Sarai bei Abraham. Jetzt, wo Hagar weiß, dass sie ein Kind bekommt, verachtet sie mich. Dabei war ich es, die sie dir überlassen hast. Du bist schuld. Du bist schuld, dass ich jetzt so gedemütigt werde. Der Herr soll darüber urteilen, sagt Sarai. Und Abraham? Sie ist dein Eigentum, mach du mit ihr, was du willst. In der folgenden Zeit behandelte Sarai Hagar so schlecht, dass sie davonlief. Abraham stiehlt sich aus der Verantwortung und Sarah tut Nadelstiche, die durchdringen. Sarah, die unrechte Demütigung erlebt hat, ja, das hat sie, sie hat unrechte Demütigung erlebt und nun übt sie unrechte Demütigung aus. Rücksichtslos hatte Hagar in ihre wunde Stelle geschlagen und nun schlägt Sarah mit gleicher Münze zurück. Die Bibel schildert eine Kette des Unheils. Sünde bleibt nicht ohne schmerzhafte Konsequenzen. Nicht nur der Glaube tut weh, der Unglaube tut noch mehr weh oder genauso weh. Sünde schmerzt und fügt anderen Schmerzen zu. Die Schmerzen zerstören das Leben. Doch Schmerzen des Glaubens, und das ist meine ganz feste Überzeugung, können zur Heilung helfen. Narben sind zwar sichtbar, aber fest. Wachstums sind Heilungsschmerzen. Und hier liegt die Herausforderung in diesem Schmerz, in dem, was ist, Gott das Vertrauen neu auszusprechen. Ja, Herr, doch. Gerade auch in den schmerzlichen Prozessen. Und das ist das nächste, die schmerzhafte Lektionen des Glaubens. Hagar wird nämlich genau darin herausgefordert. Und sie wird zum Beispiel für Abraham und für uns. Hagar flieht in die Wüste, der Engel des Herrn geht zu ihr und sagt, geh zurück, bleib ihre Sklavin, begeb dich zurück in diese schmerzhafte Situation. Und dann gibt er eine Verheißung und der Herr wird dir so viele Nachkommen schenken, dass man sie nicht mehr zählen kann. Die gleiche Verheißung, die Abraham und Sarah bekommen haben, bekommt hier Hagar. Genau die gleiche. Du wirst deinen Sohn bekommen. Nenne ihn Ismael, denn der Herr hat gehört, wie du gelitten hast. Da rief Hagar aus: Den, der mich angeschaut hat, habe ich tatsächlich hier gesehen. Da gab sie dem Herrn den Namen: Der Gott, der mich anschaut. Der Engel redet sehr konkret in ihr Leben hinein. Gibt ja ein Gebot, eine Aufforderung und zwei Verheißungen. Und die Verheißung erhalten wir nicht ohne das Gebot: Kehre um. Abraham und Abraham. Was für eine Demütigung muss das für Abraham gewesen sein? Er muss durch die ägyptische Magd die Anrede Gottes neu hören. Ismael heißt, Gott hört. Es kann sehr wehtun, wenn andere befreiende Erfahrungen des Glaubens machen, die für mich selbst dann zur unbequemen Anrede werden. Aber das ist ein heilsamer Schmerz, zu erkennen, Gott sieht den oder die anderer. Und so sieht er auch dich. Er hört auch den Schrei deines Herzens. Erstens, Glauben, Leben, Reifen geschieht nicht ohne Schmerzen. Zweitens, die Freude des Glaubens. Die Freude des Glaubens, die belächelt wird. Der Herr hielt sein Versprechen. Wir sind jetzt fünf Kapitel weiter, Kapitel 21. Der Herr hielt sein Versprechen, das er Sarah gegeben hatte. Auch sie wurde schwanger und bekam einen Sohn. Abraham wurde trotz seines hohen Alters Vater genau zu der Zeit, die Gott angegeben hatte. Abraham nannte seinen Sohn Isaak. Lachen. Isaak bedeutet übersetzt Lachen. Sarah rief: Gott lässt mich wieder lachen. Jeder, der es erfährt, wird mit mir lachen. Isaak wuchs heran, und als Sarah aufhörte, ihn zu stillen, feierte Abraham mit seinen Leuten ein großes Fest. Lachen können und belächelt werden oder Glück erfahren und nicht verstanden werden. Auch das gehört manchmal zusammen. Gott schenkt Sarah auf wunderbare Weise dieses neue Leben für ihren Sohn und damit ja auch für sich selbst. Sie fängt an, Gott zu loben. Und jetzt wird es für sie greifbar. Begreifbar. Sie kann wieder lachen. Vorher hatte sie ja die Boten, die das angekündigt hatten, ausgelacht im Zelt. Ja. Aber jetzt kann sie wieder lachen. Gott schenkt ihr ihr Lachen zurück. Glück erfahren, von Herzen lachen können. Und gleichzeitig mitten in ihrem Glück weiß sie das Lachen der anderen immer zu unterscheiden. Lachen sie nun mit ihr und freuen sich oder lachen sie über sie. Luther übersetzt: Wer es hören wird, wird über mich lachen. Nicht mit mir lachen, über mich lachen, ich weiß es nicht. Belächelt werden, ach die Arme in ihrem Alter. Sie freut sich. Aber belächelt werden, auch das kann Schmerzen bereiten. Wenn andere über das lachen oder belächeln, was einem wichtig ist, wertvoll geworden ist im Glauben. Auch das kann einsam machen, aber es gehört manchmal vielleicht dann auch zum Leben und Glauben dazu. Viele verstehen das Glück des Glaubens und der Erlösung vielleicht nicht. Sie lächeln, innerlich oder äußerlich, manchmal kann es spüren. Das Glück, das Lachen des Glaubens ereignet sich auch in einer Welt des Unglaubens. Und B, die Verheißung kennen und loslassen können. Es geht noch weiter. Wir sind noch nicht am Ende. Eines Tages bemerkte Sarah, wie Ismael, der Ältere, der Sohn, den die Ägypter Hagarin für Sarah geboren hatte, sich über Isaak lustig machte. Darüber wurde sie sehr zornig und bedrängte Abraham: Jag diese Sklavin und ihren Sohn fort. Ich will nicht, dass mein Sohn Isaak mit ihm das Erbe teilen muss. Was für eine Familiengeschichte. Abraham war damit gar nicht einverstanden. Denn schließlich war auch Ismael sein Sohn. Aber Gott sagte zu ihm: Sträube dich nicht dagegen, den Jungen und die Sklavin wegzuschicken. Tu alles, was Sarah von dir fordert, denn nur die Nachkommen deines Sohnes Isaak werden das auserwählte Volk sein. Aber auch Ismaels Nachkommen werde ich zu einem großen Volk machen, weil er von dir abstammt. Am nächsten Morgen stand Abraham früh auf, er holte etwas zu essen und einen Ledersack voll Wasser, hängte Hagar alles über die Schulter und schickte sie mit ihrem Sohn weg. Mann. Abraham soll etwas hergeben, loslassen, woran sein Herz hängt. Ismael, auch an ihm, hängt sein Herz. Darum wollte er sich eigentlich mit dem Urteil Gottes nicht abfinden. Und schließlich tut er es aber doch. Abraham musste sich entscheiden. Und so kommt es zu einer Trennung zwischen Ismael und Isaak. Über beiden stehen verschiedene Verheißungen. Über beiden stehen Verheißungen. Verschiedene. Manchmal gibt es schmerzhafte Trennungen, aber sie sind manchmal auch unumgänglich, um den Frieden zu bewahren. Ismael verfolgt Isaak und das wird der Anlass. Es steckte übrigens in seiner Verheißung schon, bei seiner Geburt schon mit drin. Ja. Ismael verfolgt Isaak und Abraham trifft eine Entscheidung gegen sein Herz, das aber beiden eine Zukunft eröffnet. Und auch Ismael steht weiter unter der ihm zugedachten göttlichen Verheißung, aber sie ist anders als für Isaak. Es geht um eine Scheidung, um ein Loslassen aus Glauben. Das ist Glaube, der wehtut. Befreiung liegt manchmal in der Trennung. Und ich weiß nicht, wer das kennt. Wovon muss ich mich trennen? Schmerzhafte Frage. Wovon muss ich mich trennen? Von welchen Ansprüchen, Träumen, Plänen, Menschen, Gedanken? Glaube. Die Freude des Glaubens, die belächelt wird. Und das dritte, Glaube auf dem Prüfstand. Noch ein Kapitel weiter, als wäre das nicht schon längst mehr als genug im Leben auszuhalten, folgt Kapitel 22. Abraham, und es wird jetzt kurz, Abraham soll seinen Sohn Isaak opfern. Gott führt in die Zerrissenheit. Da stellte Gott Abraham auf die Probe. Glaube auf dem Prüfstand. Die Schmerzen des Glaubens gehen wahrscheinlich an dieser Stelle am tiefsten, wo Gott selbst die Ursache der Prüfung ist. Sie ist so unvorstellbar, dass Martin Luther zum Beispiel sie nicht auslegt. Und ich werde sie auch nicht auslegen. Er sagt lediglich, es ist eine wahrhaft patriarchalische Anfechtung, die die späteren nicht hätten ertragen können. Die tiefste Versuchung, wo Gottes Wort gegen Gottes Wort steht, ja, selbst das gibt es. Gott schenkt den Sohn der Verheißung und sagt gleichzeitig, nimm den Geliebten und opfere ihn. Abrahams Auszug, geh in ein neues Land, ich will dich segnen, du sollst ein Segen sein. Das war das Zurücklassen der Vergangenheit. Geh, verlasse, Zurücklassen der Vergangenheit. Hier, Abrahams Opfer, Opfer den Sohn der Verheißung. Das ist das Loslassen seiner Zukunft. Alles, worauf er gelebt und gehofft hatte, soll er abgeben. Was bleibt ihm? Ihm bleibt das Einzige, was ihm in dem Moment bleibt, ist das Jetzt auf Gott geworfen zu sein. Die Gegenwart in dem Moment auf Gott geworfen zu sein. Wer hält das aus? Aber das ist es. Gott ist da. Gott führt in die Zerrissenheit. Und B, Gott kennt die Zerrissenheit. Und er tritt selbst in den Riss. Er tritt in den Riss. Das ist der Glaube, der wehtut. Abraham hält seinen Sohn nicht zurück. Er ist bereit. Man kann das nicht auslegen. Gott selbst legt es aus. Er verhindert es nämlich im letzten Moment, aber im Neuen Testament, Gott hält seinen Sohn nicht zurück, Jesus Christus, Römer 8, Vers 32. Denn hier wird exemplarisch an Abraham deutlich, was Gott selbst tut. Gott gibt uns durch Abraham einen Eindruck, einen Bild von dem Schmerz, den ihn die Liebe zu seiner Welt und zu dir und mir kostet. Von der Zerrissenheit. Wie soll er Gerechtigkeit und Liebe gleichzeitig walten lassen, außer dass er selbst die Schuld trägt und den Schuldigen freispricht? Das heißt, sich opfern. Abraham gehorcht und der Hebräerbrief legt aus, Abrahams Glaube überwand den Konflikt zwischen Gehorsam und Hoffnung, weil er dachte, Gott kann auch von den Toten erwecken. Gott sieht den Glauben, der wehtut, das Vertrauen, das bereit ist, alles zu opfern und doch Gott alles zutraut. Und Abraham nennt den Berg dann, der Herr sieht. Wir dürfen wissen, Gott versorgt uns auch in den schlimmsten Verzweiflungen und Prüfungen, denn die hat er sich selbst zugemutet. Und dann erneuert Gott seine Verheißung an Abraham am Ende. Der Engel des Herrn rief zum zweiten Mal vom Himmel Abraham zu: Das habe ich bei mir selbst geschworen. Ausspruch des Herrn: Du hast mir deinen einzigen Sohn nicht vorenthalten, weil du das getan hast, will ich dich über alle Maßen segnen. Ich lasse deine Nachkommen so zahlreich werden wie die Sterne am Himmel und die Sandkörner am Meeresstrand. Weil du auf mich gehört hast, werden alle Völker der Erde durch deine Nachkommen Segen empfangen. Und diese Empfänger, die sind wir. Glauben, Reifen und Leben geschieht nicht ohne Schmerzen. Glaube tut auch weh, aber er überwindet weit durch den, der uns geliebt hat. Und so bricht eine Gewissheit, eine Freude durch die Anfechtung bewährt ist und nicht eine oberflächliche. Eine Freude, die nur oberflächlich die Sonnenseiten des Lebens genießen kann. Wie es heißt in dem Lied, wir werden sein wie die Träumenden, die noch nicht wissen, was sie sehen. Wir werden lachen und glücklich sein, wenn wir vor Jesus stehen. Gott sieht auch dich, nicht nur Hagar, auch dich. Deine Familiengeschichte, deine Ängste, Nöte, Resignation, Überforderung, auch dein Lachen, deine Freude, die Erfüllung des Glaubens, von der du sprechen kannst. Und Gottes Geist tritt für dich ein, wenn du selbst nicht mehr glauben und beten kannst. Er ist da und lädt uns ein, ihn heute zu empfangen. Gott segne dich. Amen.